Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich weile wieder unter den Aufgestandenen nach 2 Wochen Grippe. Jauchzen habe ich mich heute Morgen noch nicht getraut, wie ihr gemerkt habt, aber das kommt wahrscheinlich noch. Alles braucht seine Zeit. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und möchte euch heute Morgen gerne in die Jahreslosung hineinnehmen. Wir sind zwar schon über einen Monat lang im neuen Jahr drin, eigentlich hat man über die Jahreslosung schon längst gepredigt, aber bei uns ist das ja eh nicht der Fall. Das ist gute Tradition, dass das eher am Ende Januar kommt, beziehungsweise jetzt am Anfang Februar. Haben wir nicht eine tolle Verheißung bekommen für dieses Jahr 2017? Manche haben es vielleicht schon auswendig gelernt, das sind aber bestimmt die wenigsten. Wissen wir denn, wie die Jahreslosung heißt, wo sie steht? Wir haben sie ja schon gehört. Wir sind in diesem Jahr wieder im Alten Testament bei den großen Propheten, Hesekiel oder Ezechiel, wie er heißt, Kapitel 36, Vers 26. Wir schmeißen mal unsere PowerPoint an und gehen mal bis zu diesem Vers, der da angegeben ist, dass wir das auch gut mitlesen können. Eins weiter. Da ist er. Nach der Einheitsübersetzung heißt es, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ist doch eine schöne Verheißung, oder? Die Stefanie Balinger ist jemand aus unseren Kreisen, die gerne sowas in Farbe umsetzt. Und ich möchte euch heute dieses Bild auch zeigen. Aber sie hat sich sehr stark von dem zweiten Teil dieses Verses auch leiten lassen. Denn das, was wir jetzt kennen von diesem Vers, ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte haben wir auf der nächsten Seite. Da heißt es nämlich, ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter und schauen uns dieses Gemälde. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Es gibt ja wie Lieder, gibt es auch Bilder, vielfach, die versuchen, diese Jahreslosung darzustellen. Beobachtet mal dieses Bild, ich gebe euch ein bisschen Zeit, entdeckt mal, was ihr da alles sehen könnt. Was wir wahrscheinlich gleich entdeckt haben, sind 2 angedeutete Herzen auf diesem Bild. Eins ist schwarz geprägt, das andere ist rot geprägt. Was, wie wir schließen können, sehr einfach sich einmal auf das steinerne Herz bezieht und dann aus das Herz von Fleisch, wie es so schön heißt, dieses fleischerne Herz. Jetzt gehen wir mal dem roten Herzen nach bis runter zur Spitze. Und wir sehen, diese Spitze trifft genau in einen Kreis. Da ist auch so ein Fadenkreuz. Der Kreis ist golden, also wir können nicht sagen, er trifft genau ins Schwarze, das wäre das Sprichwort, sondern hier trifft das Herz genau ins Goldene. Und seht ihr da noch etwas um diesen goldenen kleinen Kreis? Da sind so schwarze Ringe, die sich immer größer um diesen Kreis abzeichnen, sodass auf einmal eine Art Zielscheibe sichtbar wird. Seht ihr die? Das heißt also, dieses rote Herz trifft genau ins Goldene dieser Zielscheibe. Und das schwarze Herz trifft auch genau, aber daneben. Damit will unsere Künstlerin deutlich machen, dass es eine Bedeutung von Sünde gibt, die man Zielverfehlung nennt. Ich lebe genau am Ziel vorbei. Und das ist das, was mit diesem schwarzen Herzen ist. Und ich treffe genau den goldenen Punkt mit diesem fleischernen Herzen. Gott will aber nicht, dass wir eben am Ziel vorbeileben, sondern er möchte, dass wir eben genau den Sinn auch treffen in unserem Leben. Deswegen kommt jetzt diese Verheißung zum Tragen von dieser Losung. Gott will dem entgegenwirken, er will in unserem Leben Veränderung schaffen. Das ist die Aussage der Losung, dieses Verses. Gott will in unserem Leben Veränderung schaffen. Aber das heißt natürlich umgekehrt auch, dass in unserem Leben aus unserer Kraft eine wirkliche Veränderung nicht möglich ist. Wir können das versuchen und das tun wir auch, auch wenn wir fromm sind, aus eigener Kraft versuchen, gut zu sein. Diese Verheißung sagt uns aber, es geht nicht. Gott gibt uns ein neues Herz. Er will es uns schenken. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, oder? Eigentlich in der Weise, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott unser Leben verändert. Und da haben wir schon wieder so etwas Unangenehmes. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, wenn Gott uns verändert, ich und du, wir können nicht bleiben, wie wir sind. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Gott will mich verändern. Das sind jetzt zwei Aussagen, die dem modernen Menschen, glaube ich, der heutigen Zeit vorkommen wie zwei Kröten, die er schlucken muss, von dieser Botschaft her. Die erste Kröte heißt, ich bin unfähig, aus eigener Kraft gut zu leben. Aha. Und die zweite Aussage ist, ich muss mich ändern und ich muss meine Autonomie, meine Selbstherrschaft, mein Besserwissen muss ich ablegen. Aber das Gute daran mag ja sein, dass ich mein neues Herz ganz und neu nach diesem von euch aus gesehen rechten Rand ausstrecken kann. Ihr seht da an diesem Rand eine goldene Linie, die oben auch ein bisschen so zerfranst. Hat dieselbe Farbe wie der Mittelpunkt der Zielscheibe. Und Gold ist das Symbol des Göttlichen. Gold steht für die Begegnung und Beziehung mit Gott. Gold steht für unseren Glauben an Gott. Das fleischerne Herz versucht sich auszustrecken nach diesem Leben mit Gott, in Gott, möchte davon mehr und mehr berührt und erfüllt werden. Das drückt dieses Bild aus. Ich werde diesen Glauben, diese Beziehung auf dieser Erde natürlich nur ganz bedingt und eingeschränkt erleben können, weil ich Mensch bin, weil ich fehlerhaft bin, weil ich immer noch Fehler mache, weil ich immer noch Sünde begehe, auch wenn ich getauft bin. Aber ich versuche schon jetzt, das zu leben, was ich am Ende erhoffe, auf ewig zu erleben, nämlich die Nähe Gottes, die mich völlig und ganz erfüllt, ja, glücklich sein lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. So viel mal zu dem Versuch, über die Kunst, die bildnerische Kunst, unserer Jahreslosung auf die Spur zu kommen. Jetzt schalten wir die PowerPoint zurück und jetzt brauche ich die YouTube-Einspielung. Wie gesagt, es gibt in jedem Jahr für die Jahreslosung auch mehrere Möglichkeiten, dass ein Lied daraus gemacht wird, ein neues Lied, singt dem Herrn ein neues Lied. Das singen wir jetzt nicht, sondern wir hören uns erstmal an, wie dieses neue Lied überhaupt sich anhört. Und dazu gibt es auch einen schönen Videoclip mit einer Gebärdensprache, die, ohne dass wir die Worte vielleicht kennen, schon ausdrückt, worum es darin geht. Wie sagt man so schön? Mats ab. Ich hoffe, wir sehen gleich was.
Ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Bewegen auf unheilvollen Wegen, dann braucht es einen, der uns fragt. Ging euren tauben Ohren die Fähigkeit verloren, auf das zu hören, was Gott sagt. Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit.
Wenn Stimmen laut erklingen, die uns nichts Gutes bringen, dann braucht es eine, die uns fragt. Wollt ihr mit hartem Herzen denn alles das ausmerzen, was Gott aus Liebe zu euch sagt? Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz. Christus uns gegeben, nun ist es Zeit, dass jemand sagt: Komm, lasst uns Gott dem Herrn dank sagen und ihn ehren, weil er die Zukunft mit uns wagt. Wie gut, dass Gott durch seine Schöpferkraft das neue Leben aus dem Nichts erschafft. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt. Gott schenkt einen neuen Geist, der uns verändert und befreit. In uns beginnt die neue Zeit. Gott schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das für Gott schlägt und seine Worte in sich trägt.
Ja, das ist doch ein schönes Lied, oder? Sie haben es versucht, auch wirklich auf den Punkt zu bringen, was ansonsten ja noch um diesen Vers herum aufgeschrieben ist und zu wissen ist. Dieses Lied ist von, das möchte ich nicht verschweigen, Hans-Joachim Eisler geschrieben worden und der arbeitet im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Ich möchte an dieser Stelle nicht aufhören, sondern möchte auch noch ein bisschen was sagen zur Jahreslosung und möchte, bevor ich das tue und drei Fragen stellen dazu, diesen Abschnitt vorlesen, in dem dieser Vers eingebettet ist. Hesekiel Kapitel 36, Abvers 16 bis 30. Und auf der PowerPoint, die wir auch weiter brauchen, können wir diesen Text in Deutsch auch mitlesen. Genau, das sind zwei Seiten. Kapitel 36, Abvers 16. Der Herr sprach zu mir: Sterblicher Mensch, als mein Volk noch in Israel lebte, hat ihre große Schuld das ganze Land unrein gemacht. Durch ihre Taten glichen sie in meinen Augen einer Frau, die durch ihre Blutung nicht rein ist. Sie haben Menschen umgebracht und andere Götter verehrt. Darum traf sie mein Zorn in seiner ganzen Härte. Wegen ihrer Schuld hielt ich Gericht über sie. Ich vertrieb sie zu anderen Völkern, in fernen Ländern mussten sie wohnen. Doch wohin sie auch kamen, brachten sie Schande über meinen heiligen Namen. Die Menschen, die ihnen begegneten, sagten: Sie sind das Volk des Herrn, und dennoch konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrieben wurden. Ich sah, wie meine Ehre auf dem Spiel stand, denn die Israeliten brachten mich bei den anderen Völkern in Verruf. Darum richtete ich ihnen diese Botschaft aus: Was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen. Meine Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in den Schmutz gezogen habt. Jetzt wechseln wir. Ja, weil viele Völker mich verachten, will ich ihnen meine Macht und Herrlichkeit zeigen. Dann sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Alle werden meine Heiligkeit sehen, wenn ich euch helfe. Das verspreche ich. Ich hole euch zurück aus fernen Ländern und fremden Völkern und bringe euch in euer eigenes Land. Mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Dem Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Jetzt kommt unser Vers. Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Dann wohnt ihr wieder in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Schuld, die euch unrein machte. Das Getreide lasse ich wieder wachsen, damit ihr nie mehr Hunger leiden müsst. Die Bäume sollen wieder Früchte tragen und die Felder reichen Ertrag bringen. Nie mehr werden die anderen Völker euch verspotten, weil ihr nichts zu essen habt. Soweit mal dieser Text. Es geht auch noch ein bisschen weiter, aber das reicht mal. Gehen wir auf die nächste Folie. Und die erste Frage, die ich an diesen Text stelle, einmal drücken, genau ist: An wen ist das denn jetzt eigentlich adressiert? Wer ist der, der diese Botschaft, diese Verheißung als erster empfangen soll? Dazu müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Das Buch Hesekiel führt uns in eine sehr schwere Zeit des Volkes Israel. Oder besser gesagt, nicht des Volkes Israel, sondern 10/12 dieses Volkes war eigentlich schon aufgelöst. Es bestand nur noch aus dem Stamm Juda und dem Stamm Benjamin. Und an diese beiden Stämme ist jetzt eben diese Botschaft gerichtet. Im Jahre des Herrn 597 vor Christus, also vor 2500 Jahren, scheint das Maß der Sünde also voll gewesen zu sein. Der Stamm Juda und Benjamin haben das Sündenmaß gefüllt, sodass der babylonische König Nebukadnezar Juda überrollt mit seiner Heeresmacht, das damalige Weltreich überrollt so einen kleinen Nachbarn. Die Stadt Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird niedergerissen, der Tempelschatz geplündert. Das Volk Gottes, das Volk Jahwes, des heiligen Gottes, ist besiegt, es ist niedergestreckt, es ist entblößt. Eine große Deportationsbewegung beginnt, wo die meisten Einwohner von Juda nach Babylonien verschleppt und an verschiedenen Orten angesiedelt werden. Das ist eine praktikable Strategie des Weltherrschers, denn er möchte nicht, dass noch einmal ein Widerstand sich formieren kann aus diesem Volk heraus und gegen sie versucht zu streiten. In diesem ersten Deportationszug ist auch ein Priester und unser späterer Prophet Hesekiel. Er zieht mit seinen Volksgenossen in die Verbannung und hat den wenig erstrebenswerten Auftrag, seinen Leuten den Spiegel vorzuhalten. Das ist eine sehr unschöne Sache. Ist nicht beliebt und viele dieser Propheten, die das im Namen Gottes getan haben, wie wir wissen, haben ihren Kopf verloren oder mussten mit ihrem Leben büßen. Was bedeutet dem Volk den Spiegel vorhalten, dass sie sich selber sehen können, wie sie wirklich sind? Ich lese noch einmal drei Verse aus dem, was ich gelesen habe. Durch ihre Taten glichen sie in meinen Augen einer Frau, die durch ihre Blutung nicht rein ist. Mosaisches Gesetz, eine Frau ist kultisch unrein, wenn sie ihre Tage hat, muss 40 Tage warten, sich dann wieder reinigen und so weiter. Und so sieht Gott auch sein Volk als verunreinigt. Es darf in keinster Weise in seine Nähe kommen, muss Abstand halten. Sie haben Menschen umgebracht, heißt es hier sehr konkret. Getötet. Sie haben andere Götter verehrt, sind von Gott abgefallen. Darum traf sie mein Zorn in seiner ganzen Härte. Wegen ihrer Schuld hielt ich Gericht über sie. Ich vertrieb sie zu anderen Völkern, in fernen Ländern mussten sie wohnen. Und so weiter. Das ist der Spiegel. Das ist die Wahrheit, die harte Wahrheit, die Hesekiel versucht, seinen Leuten zu spiegeln, um zu verstehen, was geschieht hier gerade. Wie kann es sein, dass wir, die wir dachten, wir sind unbesiegbar, wir haben unseren Gott auf unserer Seite, uns kann überhaupt nichts geschehen, verheert sind, zerstört sind, platt gemacht, nicht mehr existent als Volk. Wie kann das theologisch erklärt werden? Hesekiel versucht das und es ist nicht so, dass die Leute gleich in Sack und Asche Buße tun und einsehen, sondern die Einsicht und Veränderung kommt nicht von selber. Das ist die Erfahrung aus diesem Exil. Sie sind, wie man das heutzutage sagt, es gibt dieses schöne Wort, resistent. Das ist besonders gut, wenn man resistent ist gegen eine Grippe. Ich war leider nicht resistent. Und es hat mich voll ins Bett gehauen. Mit Fieber und allem drum und dran. Und Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles. Das ganze Programm. Aber sie sind resistent immer noch, widerstandsfähig. Sie wollen nicht einsehen, sie wollen sich nicht verändern, sie wollen nicht hören. Resistent, widerstandsfähig gegen die Verkündigung, gegen die Predigt, gegen das Wort Gottes, das von Hesekiel und nicht nur von ihm an das Volk weitergegeben wird. Es muss also eine andere Lösung geben, auf eine andere Lösung hinauslaufen, als auf das eigene Einsehen des Volkes zu bauen, auf die eigene Umkehr und Erneuerung des Sinnes und des Denkens. Kommen wir zur nächsten Frage, zur zweiten Frage. Was ist das eigentlich für eine Herzerkrankung? Worum geht es hier eigentlich? Wir wissen jetzt schon, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr ist, 2017. Welches Jubiläum feiern wir? Luther-Jubiläum? Na, das ist ein bisschen einseitig. Welches Jubiläum feiern wir? Bitte? Reformationsjubiläum. Luther ist natürlich die Galionsfigur, aber es gibt noch viele andere mehr. Das wollen wir ja auch erkunden in diesem Jahr. Aber er ist mit Sicherheit die Hauptfigur. Aber es gibt auch noch andere Jubiläen, die wir feiern könnten in diesem Jahr. Es ist nämlich jetzt 50 Jahre her, dass es dem südafrikanischen Chirurgen Christian Barnard tatsächlich gelungen ist, zum ersten Mal ein Herz zu transplantieren. Zum allerersten Mal ist es ihm gelungen, ein altes Herz aus einem Körper herauszuschneiden und ein anderes Herz einzupflanzen, nähen, wie auch immer. Und der Mensch hat damals 18 Tage nach der OP gelebt, dann ist er gestorben. Aber die OP war erfolgreich, das ist 50 Jahre her und das könnte man zum Beispiel auch feiern. Mittlerweile ist die medizinische Technik natürlich fortgeschritten und wer heute eine Herztransplantation erfährt, der kann im Durchschnitt 10 Jahre länger leben. Das hört sich vielleicht nicht viel an, aber das ist, glaube ich, trotzdem eine ganze Menge. Plus, minus, der eine länger, der andere kürzer. Man könnte fast sagen, dass der Mensch es mittlerweile sogar geschafft hat, so zu sein wie Gott. Jedenfalls in dieser Weise, neue Herzen zu schenken. Damit jemand, der zum Tode verurteilt ist, denn das sind die, die ein neues Herz brauchen, sonst sterben sie, weiterleben können. Das schaffen wir mit unserer Technik. Aber so neu sind die Herzen natürlich nicht, die wir als Menschen anderen Menschen einpflanzen. Das sind eigentlich gebrauchte Herzen, das sind Second-Hand-Herzen. Das sind Herzen von einem anderen Menschen, der vielleicht fast tödlich verunglückt ist, aber noch irgendwie lebt und man könnte jetzt diese Organe benutzen, um jemandem zu helfen, der eine Chance hat, mit einem gebrauchten Herzen, gesunden Herzen weiterzuleben. Es sind keine neuen Herzen, es sind gebrauchte Herzen, das müssen wir sehen. Was ist denn jetzt aber mit diesem alten Herzen? Die Bibel spricht von harten Herzen. Sie sind unbrauchbar geworden. In der medizinischen Fachsprache sprechen wir über Arteriosklerose. Arteriosklerose. Einer Krankheit, die besonders in unserer Welt, in unserer entwickelten, fortschrittlichen Welt vorkommt und die häufigste Todesursache unter uns ist, neben vielen anderen Krankheiten, die wir auch haben. Sie führt zu Atemlosigkeit, Schwäche, Thrombosen, Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, plötzlicher Herztod. Daran leiden wir massiv in unserer Gesellschaft. Ursache ist die Verhärtung der Schlagader, sprich die Verhärtung auch des Herzens in diesem Sinne. Im übertragenen Sinne spricht Jesus ja auch wie Hesekiel vom harten Herzen. Einem kranken Herzen, das in uns ist, das in uns den Tod hervorbringt. Im Matthäusevangelium sagt Jesus, was mit unserem Herzen ist. Unser Herz ist eigentlich die Quelle des Bösen schlechthin in uns. Nicht das, was wir essen, nicht die vielen Vorschriften, die es im mosaischen Gesetz gibt, was man alles essen darf und nicht, ist entscheidend, ob ich mich versündige, sondern das, was aus mir herauskommt, das versündigt mich. Aus meinem Herzen kommt das nämlich heraus. Und da zählt Jesus auf, böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen, Verleumdungen, schlechtes Gerede. Das kommt aus dem Herzen heraus. Ein verhärtetes Herz kann man auch nicht wie unsere Wäsche weichspülen. Das ist doch praktisch, wenn wir das machen könnten. Das mache ich immer, wenn ich die Wäsche wasche. Einfach das normale Waschmittel und dann noch den Weichspüler dazu und es wird wunderbar flauschig weich. Naja, nicht immer, aber schon irgendwie wird es weich. Aber für unser Herz gibt es das nicht. Es gibt keine Weichspüler. Wir brauchen, wenn eine Veränderung her soll, ein neues Herz. Gott will keine Symptome bekämpfen und unterdrücken, so an der Oberfläche kratzen, wie wir das manchmal machen, wenn wir glauben, es tut uns hier weh, jetzt brauchen wir etwas für hier, wo uns weh tut. Und hätten damit die eigentliche Krankheit schon besiegt. Das ist Oberflächenbehandlung. Symptombehandlung, das will Gott nicht. Gott will uns neu machen, gesund machen. Er will uns ein neues Herz schenken, nämlich sein Herz schenken, das nicht von Grund auf krank ist, sondern das von sich aus zu ganz anderen und neuem fähig ist. In erster Linie geht es um ein Herz, das die Beziehung zu Gott will, das wirklich die Beziehung zu Gott sucht, das immer wieder zu Gott kommt, weil es die Nähe möchte, die Beziehung zu Gott möchte. Wir feiern 500 Jahre Reformation und wir finden das ganz toll, dass der Martin Luther und viele andere Reformatoren und auch die Täufer herausgefunden haben, es muss sich was ändern. Wir müssen wieder neu entdecken, was das Evangelium ist. Haben wir wirklich Grund zum Feiern? Was ist denn wirklich 500 Jahre nach der Reformation? Es geht das geflügelte Wort um, wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Für viele Menschen ist in unserem ehemals christlichen Abendland, so nennen wir ja das, was wir hier in Europa darstellen, das war aber mal, das ist schon längst nicht mehr so. Für viele Menschen heutzutage ist Gott überhaupt kein Thema, gar kein Thema. Wer redet denn über Gott? Wer braucht denn Gott? Wir vergessen, dass Gott uns als Gegenüber für sich geschaffen hat. Gott hat uns als ein Gegenüber, als einen Liebespartner für sich geschaffen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Das steckt hinter der Erschaffung der Erde und des Weltalls und der Erkenntnisse in der Höhe und in der Tiefe. Glaubst du das? Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Wie und wann werde ich denn geheilt oder neu? Nun, ich halte fest, das ist jedenfalls meine Meinung, eher pessimistisch, dass wie zu Luthers Zeiten es der Fall war und er die Grundmisere der Menschen damals als in sich selbst gekrümmt beschrieben hat. Die Menschen sind in sich selbst gekrümmt. Wenn ihr euch mal in euch selbst krümmt, wo schaut ihr dann hin? Ihr schaut dann auf euren Bauchnabel. Ihr konzentriert auf euch selbst. Das war das Problem damals und leider 500 Jahre später, glaube ich, ist daraus noch nicht viel mehr entstanden. Der Mensch schaut auf sich. Er schaut nicht hoch. Er schaut nicht auf Jesus. Er schaut nicht hin zu Gott und fragt nach ihm. Heutzutage brauchen wir keinen Gott in unserer Gesellschaft, seine Möglichkeiten. Und deswegen kommen wir mit unseren letzten Fragen auch nicht wirklich an ein Ziel, sondern müssen davor verzweifeln. Und somit stimmt die Verheißung uns umgekehrt hoffnungsvoller heute Morgen, dass auch heute noch Gott uns ein neues Herz schenken will. Denn diese Verheißung steht. Er tut es überall dort, wo sein Geist den Glauben in einem Menschenherzen weckt. Wo wir auf einmal spüren, wenn wir das Evangelium hören, das hat ja mit mir zu tun. Ich kann das tatsächlich für wahr halten. Ich vertraue diesem Jesus. Ich vertraue dem, was da in der Bibel steht. Und das kommt nicht aus uns heraus. Und damit hängt das zweite Versprechen in unserer Jahreslosung zusammen. In der Mitte seines Volkes, der Menschen, die an Gott glauben, gibt Gott einen neuen Geist. Er schenkt dir und mir ein neues Herz und er gibt uns seinen Geist. Und das, was auch schon der Prophet Joel vorhergesagt hat, ist vor 2000 Jahren zum ersten Mal Wirklichkeit geworden. Am Pfingsten hat Gott uns seinen Geist gegeben. Seit Pfingsten gilt, in jedem Christen wohnt der Geist Gottes. In jedem Christen wohnt der Geist Gottes. Denn dadurch werden wir überhaupt dazu in die Lage versetzt, ein neues Leben zu leben. Wir bekommen neue Herzen und einen neuen Geist. Nicht ein neuer menschlicher Geist, sondern der Geist des lebendigen Gottes. Die Frage ist, ob wir das überhaupt schon begriffen haben, ob wir das ermessen können, was das bedeutet. Spüren wir die Tragweite, die dahinter steht. Versuchen wir ganz kurz, mal ganz an den Anfang der Geschichte, so wie die Bibel sie uns darstellt, zu gehen. Zur Schöpfung. In der Schöpfung schuf Gott den Menschen am sechsten Tag, lesen wir. Und der Unterschied zu allen anderen Lebewesen, ob es nun Pflanzen sind oder die Fische im Meer oder die Tiere auf dem Land oder die Vögel im Himmel und so weiter, war, dass das Leben dem Menschen von Gott selbst persönlich eingehaucht wird. Das ist eine ganz wichtige Aussage in der Schöpfungsgeschichte. Er formte den Menschen aus Leben und so weiter, heißt es dann. Und dann blies er den Odem Gottes in seine Nase. Da ward der Mensch eine lebendige Seele. Da dürfen wir nicht drüber lesen, das ist etwas sehr Entscheidendes. Der Mensch besaß am Anfang göttliches Leben, auf die Ewigkeit angelegtes Leben, ein Leben in Unschuld und ohne Verfallsdatum. Das war am Anfang. Wodurch die Sünde dann, die direkte Beziehung zu Gott verloren ging, ging dann auch die Quelle des göttlichen Odems für die Menschen verloren. Es folgte der Tod als unausweichliche Konsequenz dieser Trennung vom Spender Gott des Lebens. Aber seit Pfingsten gibt es wieder Zugang zum Geist Gottes. Gott hat sich den Zugang zum Menschenherzen teuer erkauft. Jesus hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Wo die Sündenschuld beglichen ist, wo wir Jesus vertrauen, was er für uns am Kreuz getan hat, hat die Sünde und der Teufel keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Der Weg ist frei für den Geist Gottes, für seinen Lebensodem. Der Geist Gottes, der in uns wohnt, und uns und unseren Leib zu einem Tempel macht, der schenkt Glauben und neues Leben. Er macht uns durch die Wiedergeburt, wie wir gehört haben in der Lesung am Anfang, Johannes 3, er macht uns dadurch zu Kindern Gottes. Nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Aber nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Und er vergewissert durch den Heiligen Geist, dass wir Gottes Kinder sind, weil der Heilige Geist uns antreibt, wie Paulus das im Römerbrief sagt. Es macht einen Unterschied, ob der Geist Gottes in einem wohnt oder ob er nicht in einem wohnt. Glaubt ihr das? Das wurde auch seit Pfingsten und zu allen Zeiten danach von Menschen bemerkt, die diesen Geist nicht hatten. Es macht einen Unterschied, ob der Geist Gottes in meinem Leben wirklich wirkt oder ob er nicht wirkt. Ob ich ein Kind Gottes bin oder kein Kind Gottes bin, es hat eine Auswirkung. Und ich möchte die letzte Folie bitten. Es wäre zu wünschen für das Jahr 2017, dass unsere Mitmenschen um uns herum, unsere Nächsten, ob es die Nachbarn sind, Arbeitskollegen, wen wir auch immer treffen, Migranten und Flüchtlinge, diesen Unterschied an uns Christen merken. Das wäre zu wünschen, zutiefst zu wünschen. Wo ein neues, von Gott geschenktes Herz und sein Heiliger Geist uns beseelen, wird es gar nicht anders gehen, dass das aufhält.